Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten, zu Hause, in der Bahn oder im Auto, egal wo ihr gerade wieder seid. Super, danke fürs Reinhören. Hier ist wieder euer Futsal-Economist Daniel Weimer und euer Podcast Mr. Futsal mit den Interviews, die euch bewegen, die euch interessieren, die mich interessieren. Und heute der Stargast, könnte man sagen, hier im Podcast, der mit mir mal die Themen rund um seine eigene Karriere, die Futsal in Deutschland, die Nationalmannschaft und auch seine eigene Spielphilosophie und seine Ansätze taktisch, technisch, technische Schwerpunkte mit mir gerne besprechen möchte und sich wahrscheinlich auch somit für alle Zuhörer da draußen auch nochmal vertiefend vorstellen kann. Und ja, mein Gast ist der Futsal-Nationaltrainer. Er ist 57 Jahre alt, ist hauptberuflich Trainer natürlich, und hat das Futsalspielen 1982 begonnen und wurde dann 2017 unser Futsal-Bundestrainer. Herzlich willkommen, Marcel Losfeld.
Hallo, guten Abend.
Marcel, ich habe schon angeteasert, du spielst seit 1982 Futsal. Diese Zahl, so früh musste ich hier noch nie jemanden anteasern. Erklär doch mal zu Beginn, wie deine Karriere als Spieler im Futsal verlief.
Ja, das ist schon, wie du sagst, angefangen in 1982, weil eigentlich mein Bruder sagte, hey, komm, ich spiele in die Halle, dann komm mal mit. Und ja, da war ich dann so, was war es, 18, 19 Jahre und bin da mitgegangen und das funktionierte ganz gut. Und da wurde ich gleich auffällig auf ein Team, das so ein bisschen bestand aus, sag mal, Jungs aus dem Profifußballwelt, und das war ein ganz gutes Team, und da bin ich da nach hingegangen und ja, habe dann erstmal so ganz intensiv mit Futsal zu tun gehabt, und wir wurden dann auch gleich das Jahr holländische Meister. Bin da einige Jahre geblieben und wurde dann auch selektiert für die Nationalmannschaft, womit wir im 1989 die erste, sag mal, wie sagt man das, so Pilot WM machte. Das war auch in Holland. Und ja, habe da eigentlich ein gutes Turnier gespielt. Und daraus kommt eigentlich die Interesse von aus die USA, vom USA, vom Dallas Sidekicks, wo ich dann gespielt habe in Indoor Soccer. Bin danach zurückgekommen als Spieler, habe noch einige Vereine in Belgien und Holland getan am Ende. Und ja, so hat es dann, ja, so hat das, ich denke, so habe ich meine Karriere beendet. So, ich weiß nicht genau mehr, aber es werde vielleicht 37 sein. Mein letztes Turnier als Spieler, das ist schon interessant, oder so, ja. War schon apart, muss ich sagen. Das war ja Novi Urenjoy. Das ist so von Moskau aus noch 4 Stunden fliegen Richtung Sibirien. Und das war eigentlich wirklich mein letztes Spiel. Und war schon eine gute und lange Karriere.
Ja, absolut. Und du hattest ja mit Sicherheit dann auch gerade mit der Nationalmannschaft ja einige Höhepunkte. Ich weiß gar nicht mehr, ob es 1989 war, als du im Finale oder gegen Brasilien standest.
Ja, stimmt.
Wenn du dich zurückerinnerst, wie war so das Futsalspiel damals, auch die Brasilianer, Wie war das für euch? Was wusstet ihr über die damals? Ohne Internet?
Ja, das gab natürlich noch kein Internet, soweit ich weiß, aber ja, das war schon ganz anders natürlich. Das Spiel war auch langsamer und so weiter. Aber es ist das Gleiche ist eigentlich dieselbe. Die Gegner sind jetzt auch so, wie du ungefähr bist. Und damals war das auch so. Und ja, es war schon ein interessantes Turnier. Ich muss sagen, wir hatten am Anfang hatten wir Schwierigkeiten. Aber danach ging es ganz, ganz gut laufen. Und ja, wir spielten ein super Turnier. Und die Finale für ein ausverkauftes Ahoy in 89 war... ja, war schon super zu erleben. Ich muss sagen, die Brasilianer, ich habe noch später mal die Bilder zurückgesehen und so, dann siehst du, dass die Brasilianer viel mehr als uns damals schon mit taktischer Sache beschäftigt waren. Ich denke, das erste Tor von Brasilien damals, wenn du das zurückschaust, ja, das entsteht nicht aus Zufall, verstehst du? Und da waren die schon gut beschäftigt mit Futsal und ja, war eine schöne Periode und ja, es ist auch so, dass du auf das Moment damals, da stehst du da, spielst nichts mehr still, aber noch immer, ja, was ist das jetzt, 30 Jahre später, ja, bist du dann noch immer an erinnert, so im, auch zum Beispiel, ich war in Bangkok bei einem FIFA-Turnier und dann läuft da so ein, wie sagt man, so ein Demo oder so ein Movie läuft da so ein bisschen und dann kommt das dann immer vorbei und dann hast du vielleicht ein bisschen, ja, Glück oder, ja, Glück war es nicht, aber dass du auch noch ein Tor schießt und dann bleibt das auch natürlich, auch in Holland natürlich eine ja, aparte Sache, weil, ja, es wird denke ich auch für Holland noch schwierig, um noch einmal die Finale zu holen. So, ich denke, es wird so sein, dass ich vielleicht der einzige Holländer wäre, wenn der in der WM ein Tor geschossen hat. In einem WM-Finale.
Du musst für immer wünschen, dass die Holländer nie wieder ins Finale kommen.
Ja, wünsche nicht. Ich hoffe, aber realistisch gesehen gönne ich jeder das Beste. Aber das wäre natürlich eine schwierige Aufgabe. Ja, stimmt.
Hast du gerade, weil mir das gerade nochmal einfällt, dass es ja bei euch in Holland, in den Niederlanden, ein Heimturnier war und man ja auch in Deutschland diskutiert, vielleicht könnte ja, oder generell im Sport, dass derartige Heimturniere auch einen bestimmten, ja, Boom, die Nachfrage erhöhen. War das in Holland so, dass nach dieser WM, hast du es vielleicht noch in Erinnerung, ob es dann so eine Art Boom gab in Holland im Futsal?
Ja, ich denke doch, dass das etwas später kam. Da kamen so auch kritische Note im bundesweite Presse, die sich das angeschaut hatten, die ja genau eigentlich wie die Situation jetzt in Deutschland ist, dass noch nicht so viel Kenntnis hat mit Futsal auf diesem Level. Und da kam schon eine kritische Note natürlich und ja, es war auch damals noch so, dass wir genauso wie jetzt noch in Deutschland, dass die Ligas noch in Regionalliga funktionierten. Aber dann später, wenn man sich, sag mal, alles geändert hat und dann am Ende so Richtung eine nationale Liga bekommen ist, dann ist es so in Schwung gekommen und dann ging es immer besser. Und so, aber ich muss sagen, viele Spiele sind damals auf dem bundesweiten Fernsehen gewesen. Der Finale war live am Sonntagmittag um 2 Uhr. Haben viele
Leute geschaut. Wann war das? Wann hat das begonnen?
Wie meinst du?
Also welches Jahr war das, als Futsal im Fernsehen kam?
Ja, nein, die WM damals war viel auf dem Fernsehen. Okay. Jeder Abend war da ein Live-Gespräch mit einem Spieler oder der Trainer. Die Finale war live im Fernsehen am Sonntagmittag um 2 Uhr. So viele Leute haben sich das Spiel angesehen. Und das Spiel war natürlich ja anders, wie es jetzt ist. Jetzt ist es so dynamisch. Das war damals noch nicht, aber gut, ich spreche dann auch über 30 Jahre zurück. So auch für die Zuschauer war es dann anders, um da hinzuschauen.
Da war auch der Fußball anders. Also, da war auch der Fußball lang.
Ja, genau. Ja, nein. Ja, super. Ich kenne mich zurück 1974 in Deutschland natürlich, wo Holland und Deutschland im Finale standen. Wenn du dich da mal zurückschaust, siehst du auch, dass das Tempo ja anders ist. So ist es logisch, dass sich das so entwickelt. Und damals war es so und jetzt ist es so. So. Mhm. Ganz logisch.
Hast du vielleicht noch als letzter Diskussionspunkt über deine Karriere, der Aus. mal die Auswanderung nach Dallas in die US-Indoor-Liga. War es Futsal oder war es dieses US-Indoor-Soccer, was etwas anders funktioniert
damals? Ja, das war, funktionierte doch ein bisschen anders. Das war 5 Spieler und ein Torwart und da war Boarding dazu. Es hat mehr so,
du musst dich vorstellen. Bande, meinst du Bande?
Ja, Bande, aber nicht dann, wenn wir das in Deutschland in Hallenfußball kennen, aber so eine runde Bande wie mit Eishockey und so weiter. Mhm. War schon anders natürlich. Und es war auch so, das Turnier war in Januar 89 und ich wurde damals angesprochen in das Turnier, weil ich mache ein gutes Turnier. Dallas Sidecats hat Interesse und dann gehst du da hin und ja, es war schon, ich muss sagen, es war schon ein Erlebnis, um das mitzumachen. Aber ja, wie gesagt, es war ganz anders. Viele Zuschauer, war toll. Das erste Spiel, was ich machte, war so ein, wie sagt man das, da in Amerika, so ein Jahresspiel, was die machte aus der Liga. Und war schon ein apartes Erlebnis, muss ich sagen. Und es war auch viel Show dran. Und ja, so wie die Zuschauer da auch hinguckte in Familie, das kennen wir schon, denke ich, aus den USA. Ich habe später nach so einem Spiel auch mit Leuten gesprochen und ja.
So typisch US-Sport.
Ja, eben, ne? Es war so, wenn du ein intelligenter Pass gegeben hast oder ja eine gute Moves gemacht hatten, das haben die nicht verstanden, aber wenn da an die Bande so ein bisschen so von die Bodychecks waren, ja, das war das Publikum schon heiß. Das war ein bisschen Show dabei.
Ist auch heute so. Ich war vor 3-4 Jahren, habe ich mir ein Major League Soccer Game angeschaut und dann kam auf einmal im ganzen Stadion, Achtung, Attention, Yellow Card, und das ganze Stadion hat dann geraunt und dann, es war auch noch völlig anders von der Wahrnehmung. Also es ist ja auch heute noch anders. Ne?
Ja, das ist so anders und ja. Wenn ich darüber rede gehe, dann kann ich schon eine schöne Geschichte erzählen. Die war schon so witzig, aber ja, ich war damals 26 oder so und wir haben nicht die Zeit, wie es jetzt ist, so global, wie es jetzt ist. So, ja. Schöne Sache erlebt. Aber es war eine andere Welt, muss ich sagen.
Klar, glaube ich. Ja, dann hast du ja echt in deiner Karriere wirklich viel erlebt. Und hast du dann ja natürlich, wie wir heute wissen, die Trainerlaufbahn eingeschlagen nach deiner aktiven Karriere. Weißt du noch, warum du oder wie dieser Prozess vonstatten ging, dass du als Trainer beginnst und wie war dann dein Weg bis zur deutschen Futsal-Nationalmannschaft?
Ja, es war eigentlich so, dass ich habe gerade gesprochen noch, dass mit 37 da irgendwo so ein letztes Spiel gemacht habe, international, so in Novi Onjoy, in Sibirien und so weiter. Und es war so, dass ich hatte auch einige Jahre in Belgien gespielt und da war mein alter Verein, der war Meister geworden in Belgien und der hatte mich da eingeladen, um nach wie sagt man das in Deutsch, die Rezeption zu kommen, das Fest zu kommen. Und ich bin da hingegangen, aber da war auch ein holländischer Verein und die kennt ich natürlich auch von früher und so weiter und die haben mich eigentlich gesagt, hey Marcel, wir brauchen noch ein Pivot und wolltest du nicht noch ein Jahr bei uns kommen und so weiter, aber das war ein sehr guter Verein, das war so ein semi-professioneller Verein, sehr gut geleitet, viele gute Spieler dazu und ich hatte gerade so gesagt, okay, ich höre auf und und dann denke ich, okay, lass uns morgen oder übermorgen mal telefonieren und einen Termin machen. Der habe ich dann gemacht, den Termin in Eindhoven und dann eigentlich noch gesagt, oh, ich mache noch ein Jahr dazu und dann ist es noch 2 Jahre geworden. Und ich war so, in diesem Alter bist du so ein Spieler mit Erfahrung. Ich war schon immer so im Spiel auch beschäftigt mit meinen Mitspielern, um zu coachen und zu erzählen, wie es muss natürlich. Ja, das meine ich dann so, ja, weißt du, du bist im Spiel und du sagst, ey, du musst so, du musst so, du musst so. Mhm. Ja, da bist du schon dann mit beschäftigt und ja, da kam eigentlich von aus die Verein eigentlich die Frage, hey, okay, du hörst auf, aber wir wollen, dass du unser Trainer wirst nächstes Jahr. Oh, das war eine ganze Überraschung und So ist es gelaufen. Ich habe in unserem KMW-Verband dann alle benötigte Lizenzen geholt. Und,
die gab es damals schon? Also ihr hattet damals schon ein Lizenzsystem für Futsaltrainer?
Ja. Ja, da gab es eine Lizenz für Futsaltrainer. So sag mal, das ist jetzt, das war eigentlich Futsal Coach 3 und Futsal Coach 2. Und Futsal Coach 2 jetzt, weil ich habe letztes Jahr noch kleine Aufskill gemacht, schon jetzt, wie es UEFB ist, ja, der war schon damals da. Und naja, nach diesem Verein war es, nach meiner, sag mal, mit der Lizenz vom Verband, ja, bin ich dann eigentlich als Co-Trainer beim Nationalteam gekommen und später dann als Trainer von der U21, womit mir eigentlich in jedes Jahr war das damals in St. Petersburg ein Turnier, das war so ein bisschen der Anfang von U21 und ich glaube, das letzte Jahr war dann auch, denke ich, 2008, 2009, ich weiß nicht genau, war da die erste Mal das U21, so EM, so auch so ein kind of, ja, nicht Pilot, aber so ein erstes Mal Probe mit 8 Teams. Und da haben wir uns mit U21 eigentlich in Andorra qualifiziert dafür und waren eigentlich bei die beste 8, um in St. Petersburg mit U21 zu spielen. Hatten da auch einen guten Eindruck hinterlassen, denke ich. Und ab 2009 ja, bin ich dann angestellt als Trainer vom A-Team von Holland. Und ja, das war bis 2016. Und dann, ja, wie du weißt, ab 1. Januar 2017 beim DFB gekommen als Bundestrainer.
Darüber sind wir alle froh, dass du zu uns gekommen bist mit deiner ganzen Erfahrung, die du als Spieler und Trainer gesammelt hast.
Ja, das ist gut zu hören, danke. Ich muss dazu noch hinzufügen, dass ich auch ganz lange, das ist ja wichtig, wenn du so einen ganzen Weg durchläufst, denke ich, dass ich auch so, weißt du, ich kenne Jahre und Daten nicht mehr so ganz genau, aber ich denke, dass ich 5, 6 Jahre auch im, wie das in Deutschland Tages- und Stützpunkt gearbeitet habe, nur für Futsal und da hatten wir schon eine Gruppe zweimal pro Woche für U15, U17, U19 und auch Frauen, die hatte ich jeden Dienstag, jeden Donnerstag, ganzen Tag. Und da habe ich dann auch noch so 5, 6 Jahre getan, aber ab 2009, wenn ich dann Bundestrainer würde, dann ja, war das natürlich nicht mehr zu kombinieren.
Also im niederländischen Verband, also als Nationaltrainer der A-Mannschaft, hattest du also einen Festvertrag, mit dem du wirklich die normale Woche komplett beschäftigt warst mit Training und Mannschaften?
Ja, stimmt.
Okay. Ja. Und was war euer größter Erfolg, den du jetzt hattest als Trainer? Was würdest du da hervorheben? Hast du dich einmal qualifiziert für die Europameisterschaft auch mit den Niederlanden 2014? Ja. War das so das Wichtigste oder gab es noch was anderes?
Du meinst in Totalbereich, auch inklusive DOB, DFB?
Nee, nochmal ohne, genau, so in der Vor-DFB-Zeit.
Ja, der VDFB sei dann natürlich eins, dass ich denke, die Qualifizierung für St. Petersburg, EMU21, was damals in Andorra gespielt wurde, ich hatte da so wirklich eine gute Truppe zusammengespielt. Und ich denke, 9 oder 10 von diesen Jungs, von 14, die habe ich auch durchströmen lassen nach das A-Team später. Das war schon super. Großer Erfolg war natürlich damals, um uns zu qualifizieren für Antwerpen 2014. Da hatten wir die Playoffs geschafft und wir müssen auswärts gegen Bosnien. Da verlieren wir 3-2 und da wusste ich, wir holen es. Und dann haben wir eigentlich zu Hause für ein ausverkauftes Haus mit 2-1 gewonnen und uns damit für die EM qualifiziert, was schon auch 12 Jahre oder so nicht mehr passiert war. Und das war auch, und das ist ein bisschen so dasselbe, wie wir das mit unserer deutschen Mannschaft gemacht habe in Georgien ein oder zwei Jahre zurück. So, das war damals 39 Sekunden für Zeit. Und ja, wenn wir uns im DFB so platziert haben für Portugal damals, das war, was war es, 9 Sekunden oder 11 Sekunden für Zeit. Das war, ja, das war riesig. Aber
gegen Israel damals.
Ja, das war schon war schon super, muss ich sagen. War schon wirklich so eine Entladung auch, wo wir so eine kurze Zeit so viel getan hatten und so entwickelt hatten und dass du das dann holst. Natürlich Georgien war so, okay, das können wir schon ein bisschen einschätzen, wie das auf dem Ranking ist, dass das schwierig war, aber da haben wir einen gutes Spiel geliefert gegen Dänemark und gewonnen. Dann brauchten wir noch ein Unentschieden gegen Israel und ja, wirklich schießt da so 9 Sekunden oder 11 Sekunden für Zeit, das da drin und das war eine riesige Entladung. War ein super Abend mit den Jungs und ja.
Das war sicher der emotionalste Punkt auch als DFB-Trainer, diese Weiterqualifikation oder die Qualifikation für die nächste Runde, auch unter diesem,
ja.
Auch diesen Bedingungen.
Ja, das war super und ich denke, das erfährst du auch als Spieler, dann denkst du schon über verschiedene Sachen mal kurz so einfach nach, aber das wird dich doch immer beibleiben und das gilt auch so für mich. Es war super, weil wir mit uns Funktionsteam hart gearbeitet hatten damals und dann, ja, dass du zu so ein Ergebnis kommst, dann auf so einen Moment in so eine kurze Zeit mit all die Beschränkungen, die Maßnahmen, die wir haben, die Momentum, die Trainingsstunden, was wir hatten und ja, und das war ich völlig verdient eigentlich. Ich war dann gegen Dänemark schon, war am besten Team, hat einen Umsatz gemacht im taktischen Bereich, weil ich viel mehr Flying machte und gewannen wir das Spiel und Israel hat sich so ein bisschen nur am Defensive aufgestellt, wenig getan und kam ein unglückliches Tor. Und ja, dann weißt du, eigentlich warnst du die Jungs davor, wie das laufen kann. Und so kam es auch. Aber ja, glücklich schießt er da das Tor nach rein. Und ja, war super, muss ich sagen.
Futsal pur, sag ich mal so.
Ja, das ist, was das Futsal ja so interessant macht natürlich. Ja. Natürlich wird auch im Fußball so Spiele entschieden in die letzten Momente, das sieht man schon, aber ja, passiert viel auf dem Futsalplatz, nicht?
Wie bist du denn, als du dann, also der Weg in den DFB, da waren wir kurz eben stehen geblieben und wie war denn das? Wie kamst du zum DFB-Job? Wer hat dich angerufen? Wie wurde das eingeleitet, dass du dann bei uns in Deutschland gelandet bist?
Ja, ich bin eigentlich am 30. September 2016 aufgehört in Holland und hatte ich so gedacht, okay, jetzt ist es vorbei. Und da hatte ich noch ein Gespräch in ein anderes Land und das hat nicht funktioniert, weil das nicht stimmte mit, was ich dachte, dass es sein muss, ja, oder gut oder nicht halb. Und so, das war eigentlich so abgesagt. Und ja, dann bekam ich später ein Mail vom DFB, von damals Abteilungsleiter Bernd Rutter, um mal zu sprechen in Frankfurt. Und da bin ich hingegangen und ja, da kam eigentlich ein gutes Gespräch aus und ja, das hat sich eigentlich, das ist eigentlich so ja, gegangen, wie es jetzt ist. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch und es war auch schon, denke ich, ich war früh da und ich sah in Frankfurt damals beim DFB da unter so zu warten. Ich war früh, ich denke nicht zu spät sein. Und ich war da, musste kurz warten auf meinen Termin. Und da waren schon einige World Cups da und das macht schon einen Eindruck. Und ja, später ist dann das Gespräch da gewesen, war sehr sympathisch und das lief alles sehr gut. Und dann haben wir uns noch 2 oder 3 Wochen später nochmal unterhalten, wie es dann sein soll. Und ja, haben wir ein D'accord gehabt. Und ja, ich muss sagen, das, ja.
Also dann war das
sehr stolz auf und ja, das gefällt mir immer gut. Und ich denke, es war eine richtige Entscheidung und es läuft super.
Dann waren das ja wirklich nur einige Wochen vom Anruf oder dem ersten Kontakt bis hin dann zur Unterschrift.
Ich denke, das erste Kontakt, ja, bitte, ich weiß nicht genau all die Daten aus dem Kopf natürlich, aber ich denke, dass es irgendwo halb November gewesen ist, letzte Woche November oder irgendwo dazwischen da rein und dann haben wir so rund um Weihnachten noch einen Termin gemacht in Frankfurt und da haben wir uns geeinigt und ja.
Du hast ja vorhin erklärt, dass du beim holländischen Verband eigentlich eine Festanstellung hattest, in der auch eben, in dem du dich voll die ganze Woche auf die Entwicklung der Mannschaften konzentrieren konntest. Nun trainierst du ja bei uns nur die Nationalmannschaft erstmal im Groben. Was hast du hier bei uns für einen Vertrag? Ist das was anderes als beim holländischen Verband? Und welche Aufgaben hast du noch zusätzlich zur Nationalmannschaft?
Lass mich sagen, dass ab 1. Januar 2070 war das ein Vertrag für 24 Stunden. Und du siehst, wie schnell das geht. Dann sind wir schon schnell 3 Jahre weiter. So, wir haben schon August 2019.
24 Monate, meinst du?
Nein, das lief von 1. Januar 2070 bis 31.12.2019. Das ist ja, in 3 Jahre. Mhm. Aber schon August bin ich informiert, dass man gerne das Vertrag verlängern wollte. Und ja, dann haben wir uns weiter natürlich geeinigt in ein weiteres Vertrag bis 30. Juni 2022. Aber ab jetzt, ab 1. Januar dann ein Full FTE. Wie sagen wir das in Deutsch? Full FTE, Full-Time Equivalent. Mhm. So ein
Vollzeitvertrag.
Vollzeitvertrag, ja.
Mhm. Okay. Hast du noch andere Aufgaben neben der Nationalmannschaft?
Ja, natürlich. Das sind natürlich viele Sachen dazu. Ja, du hast natürlich rund um diese Mannschaft, wie ich gerade sagte vorher, bist du eigentlich so als Trainer, auch für Futsal bist du eigentlich so 7 Tage pro Woche, 24 Stunden bist du damit beschäftigt. Es ist immer in deinem Kopf, wie muss ich so, du bist immer mit Analysen beschäftigt und so weiter. Und daneben gibt es natürlich die Entwicklung für Jugend, was wir damals auch nochmal besprochen haben. Das passiert jetzt auch mit der Entwicklung von Stützpunkte, U19 und so weiter. Und dann gibt es noch eine Aufgabe für die Ausbildung natürlich, die läuft ganz gut. Und ja, schade, wir haben jetzt zu tun mit eigentlich die Corona-Pandemie auf diesen Moment, aber wir hatten das ja Anfang dieses Jahres schon bereitstehen und wollten Anfang März die Einladung wegtun, dass wir in August starten wollen. Aber ja, jetzt durch die Corona-Pandemie könnte die Einladung eigentlich nicht weg, aber da sind wir eigentlich ständig in Kontakt mit in die Videokonferenzen und die Terminläufe. So, ja, August würden wir sicher nicht schaffen, mit 25 Leuten und ein Team zusammen zu sein, aber ja, hoffentlich geht das so bald wie möglich, bald möglichst los. Und ich denke schon, dass ich weiß, wie es ablaufen soll. Aber es ist auch so, ja, ich benötige dafür intern die Leute. Ich kann nicht so starten. Aber da kommt Schwung da rein und hoffentlich können wir das so schnell wie möglich anfangen.
Wie weit ist denn der Stand mit dem Trainerausbildungskonzept? Denn das ist ja wahrscheinlich auch aus deiner Sicht eventuell ja ein wichtiger Punkt, weil du meintest ja schon in Holland und in den Niederlanden habt ihr das ja schon vor Jahren gehabt, ein Lizenztrainersystem. Und
ja,
woran scheitert das, dass es so lange dauert bei uns?
Ja, das ist natürlich so, dass ich denke, dass man vielleicht nicht genug FTEs hat für Futsal intern.
Also mehr Mitarbeiter im Futsalbereich.
Ja, wie ich gerade sage, ich weiß schon, wie es ablaufen muss. Wir haben es Holland selber oft getan. Ich habe viele Seminars gemacht, so viele verschiedene Sachen gab. Ich war in 2014 in der UEFA Pilot Course für Futsal Coach Educators. Da habe ich die ganze Woche war ich da, wie die damals so ein bisschen so die Ausbildung aufgeskalt hatte. Ich denke, Deutschland war damals auch da. Da war noch, das haben die so ein bisschen aufgeteilt, war, ich denke, ich glaube, Deutschland war in Spanien noch und da waren so 20 Länder waren in Prag, die ersten 20 von Ranking und so weiter und da haben die alles so präsentiert. So. Aber im Prinzip ist es fertig. Ich muss sagen, es ist auch schwierig, Daten zu finden, weil es in Holland etwas anders geht natürlich. In Deutschland brauchst du ja wirklich auch, um all die Stunden zu holen, all die Bedingungen zu holen, was da gestellt wird durch UEFA, ist es mindestens 3 Wochen 3 Wochen in Deutschland, weil Deutschland ist groß, du kannst das nicht einen Abend machen und dann gehen wir nächste Woche wieder einen Abend weiter. Wir müssen nicht richtig in zum Beispiel 3 Wochen hintereinander tun, aber das ist ja gewöhnt bei euch. Aber ja, es ist im Prinzip, wollten wir starten im August damit, ja. Es hilft uns jetzt ein bisschen, wir stehen jetzt ein bisschen auf die Bremse, wie es sich jetzt mit der Corona-Pandemie entwickelt hat.
Hm. Ja, ist natürlich schade, gerade in dem Bereich, wo wir echt nachholen müssen, aus meiner Sicht, damit wir überhaupt die Trainer ja auch für die Bundesliga, über die wir ja gleich nochmal sprechen, vielleicht dann auch ausbilden. Wie war denn?
Ja, das ist absolut auch so. Natürlich ist auch nötig, sicher, wenn wir Bundesliga starten, ist es nötig, ja. Ich denke, wir haben letztes Jahr auch eine ganz gute Fortbildung gemacht, die jetzt eigentlich auch fertig steht und ja, wo verschiedene Pilots und Verbände gewesen sind. Ich denke, vom Inhalt aus ist es, denke ich, was es sein muss und wird nicht so viel unterschiedlich sein von die B-Lizenz. Ja, natürlich einen anderen Aufbau natürlich.
Wie war aus deiner Sicht der Zustand, hört sich mal ein bisschen negativ an, aber der Zustand der Spieler und der Nationalmannschaft, als du gekommen bist, warst du überrascht vom Zustand, positiv oder auch negativ? Oder anders, fandest du okay? Warst du überrascht, dass es schon so gut war? Und in welchen Aspekten war es vielleicht unterschätzt von dir und es lief noch gar nicht so, wie man es erwartet hätte?
Gut, ich habe mich die ersten Monate natürlich ganz intensiv viele Spiele angeschaut natürlich und dann fängst du irgendwann im Juni mit dem ersten Lehrgang an und ja, du weißt, wir fangen dann an und ich denke, okay, in so einem Lehrgang sehe ich, wie das Laufen geht, da versuchst du Sachen zu trainieren und ich muss sagen, danach haben wir auch nicht so ein einfachen Eintritt gehabt. Ja, wir haben schwierige Gegner gehabt in unserem Start mit Slowenien und Tschechien damals. Aber ja, das ist dann zu wissen, wirklich, hey, okay, wer mit wem geht's gut, wer kann es, du wolltest ein bisschen so Benchmark erleben von gegen die richtige gute Länder und ich denke auch, dass keiner will natürlich verlieren, schwer, aber ich denke, dass uns das viel gelernt hat, muss es sein, das ist schon im Subtop das Level und wie kommen wir dahin und ich denke, dass wir danach darüber sprechen können, dass es die richtige Route war, weil danach ist es natürlich ganz schnell viel besser gegangen. Ich denke noch an ein Spiel in Düsseldorf dann, das war nicht so ganz viel später noch, wo wir gegen Japan 2 super Spiele machten und erstes Spiel 0-0, zweites Spiel 2-0 verloren, damals in Düsseldorf und für mich war eigentlich so ein Punkt kam da für mich, dass ich dachte, hey, ja, jetzt sind wir gut, jetzt sind wir vertrocknet, wie sagt man das in Deutsch, jetzt sind wir auf einem guten Weg, das war aber die Nachbesprechung, weil wir hatten 2-0 verloren von Japan, hat ein richtiges gutes Spiel gemacht und da waren die Spieler enttäuscht und damit dachte ich, okay, wenn jetzt die Spieler mit so einem Spiel 2-0 gegen Japan, wo die stehen, was stehen die, 5, 6, 7, ich weiß nicht genau die Ranking, wenn wir da so ein Spiel liefern und man ist dann enttäuscht, dann ist es gut. Und ja, da haben wir eigentlich weitergebaut an das Team, was jetzt steht, das ich ja wirklich schon messen kann mit der Subtop in Europa sicher.
Also aus meiner Sicht macht die Nationalmannschaft absolut Fortschritte und verbessert sich immer in kleinen Bereichen, die man auch nicht schneller erzeugen kann, auch nicht ohne Bundesliga vor allen Dingen. Und ist es denn aber trotzdem im DFB, im System so, dass es vielleicht immer noch so ein bisschen befremdlich ist für einige, dass es nicht schneller vorwärts geht, so nach dem Motto, warum gewinnen wir immer noch nicht gegen Georgien? Ja, wir, die im Futsal alle involviert sind, wissen, warum wir es noch nicht gegen Georgien gewinnen oder nicht. Ja? Aber es gibt ja dann doch einfach in dem Fußballverband dann genug andere Entscheider, die das vielleicht noch nicht so richtig differenzieren können. Hat sich das geändert oder gibt es da immer noch Ressentiments gegenüber dieser Entwicklung und Befremdlichkeit?
Ja, nein, noch immer ist es manchmal natürlich, ja, dass ich erfahre, dass es noch fremd erfahren wird. Und ich habe natürlich in meiner Scouting-Arbeit durch das Land natürlich auch ja, verschiedene Bemerkungen darüber gehört. Aber ja, die Experten, sag mal, die Insiders, ja, die wissen so, wie es ist. Und natürlich ist es so, dass man von draußen ja, dann natürlich das nicht versteht. Aber ja, gut. Dafür sind wir Insider natürlich und dürfen alle Leute dürfen kritische Fragen stellen, das ist gut. Ja, und es ist genau eigentlich bei die deutsche Fußballmannschaft, das ist von ja, wie viele Millionen Leute hat Deutschland? 85 Millionen oder so. Die Fußballmannschaft ist von jeder Deutscher und die können da alles etwas so übersagen. So, es wäre gut, wenn das auch so ist für die Fußballmannschaft, dass sich da ja Leute kritisch über auslassen. Das ist gar kein Problem und wir bleiben ruhig da unten. Ich weiß, und die Insiders wissen, was wir tun zusammen jetzt und was sich bewegt. Und denke, das ist das Wichtigste.
Was könnte man aus deiner Erfahrung aus Holland noch für die Futsalentwicklung in Deutschland und die Nationalmannschaft natürlich im Speziellen noch übernehmen? Also gibt es da Konzepte, Ansätze, die du gut findest aus deiner Erfahrung heraus, die man hier noch mal vielleicht mal probieren könnte?
Ich komme natürlich mit der Expertise aus meinem Land, ne, aus meinem Geburtsland. Aber nein, wir brauchen gar nichts anderes zu tun. Es ist nur, dass wir müssen einen Einholschlag machen. Wenn ich zurückgehe zu, ja, vielleicht 20 Jahre zurück oder 25 Jahre zurück, war es auch noch immer so, dass du als Spieler regional spieltest und am Ende vom Jahr, war dann so eine Meisterschaft gegen die Meister von die Regionalliga. Und dann ist da ja auch ein Moment gekommen, dass man sagte, ey, okay, wir müssen eine bundesweite oder Landesliga haben, eine Eredivisie haben. Und das ist da gekommen. So, es ist nicht so viel anders. Und auch damals formten die besten Teams aus der Regionalliga, die machten eigentlich ich sag mal, die holländische Bundesliga. Und ab dann ist es ja, ist natürlich das Level von die besten Vereine zusammen und die besten Spieler, die jede Woche gegeneinander spielen. Und ich denke, das ist jetzt auch ein bisschen so der Status quo, wie es jetzt in Deutschland ist. Es ist nicht anders. Wir sehen zurück in all die Regionalliga, sind viele gute Vereine dazu, sicher sportlich. Denke ich, dass wir sehen, dass wenn die deutsche Meisterschaft gespielt wird, dass wir sehr interessante und dynamische Spiele sind. Es ist eigentlich selber. Da brauchen wir gar nichts extra für zu tun. Ich denke nur, dass wir vielleicht noch viel schneller gehen können und sicher mit das Potenzial, was da ist, dass wir uns, denke ich, schon schnell messen können mit die Subtop in Europa.
Die hinsichtlich der Bundesliga oder auch der Professionalisierung, die jetzt ja wahrscheinlich einsetzen wird, siehst du da Probleme, dass oder Schwierigkeiten, dass aktuelle Spieler, die noch eher im Amateursystem ja verankert sind, Futsal, jetzt durch diese stärkere Fokussierung auf Futsal, stärkere Anforderungen, mehr Trainingseinheiten, Professionalisierung, eventuell den Zug verpassen oder sich da nicht drauf einstellen können und wir vielleicht aktuelle Nationalspieler vielleicht verlieren, weil diese nicht so schnell diesen Zug mitmachen, der jetzt wahrscheinlich ganz schnell einsetzen wird. Gibt es da irgendwie, erkennst du da Probleme oder ist das eigentlich, wird sich das.
Ja, die Position von den Spielern ist aktuell, denke ich, ja, das Einzige, was ein wichtiges Punkt ist, wenn ich schaue unserer Ambition von uns alle zusammen, was wir machen, aber auch vom DFB für Futsal und auch die Vereine, was da alles einbezogen ist, da viel Ambition. Wenn ich schaue zu unseres Team, dann bin ich super, haben wir ein super Funktionsteam, ein professionelles Funktionsteam um uns Team gebaut. Wir haben ein gutes Budget und wir haben ein gutes Programm und um zu tun mit der Nationalmannschaft. Aber die Position von den Spielern ist natürlich schwierig, solange du, wenn du Leute hast, die noch studieren oder arbeiten, ja, ist das schon schwierig. Das ist natürlich, was wir hoffen, dass auch mit der Bundesliga, die Entwicklung von den Vereinen, dass sich das ändert. Das ist natürlich nötig, weil du siehst das ja auch in die Spiele zurück, dass das am Ende ja doch entscheidet, was die Spieler gewöhnt sind da drin. Ne? Jede Woche ein gutes Spiel ist wichtig für die Spieler und die Erfahrung. Und dann, dass sie jedes Mal auch wissen, wenn wir international spielen, dass das nicht eine große Änderung ist. So. Mhm. Die Position von den Spielern ist ja ein Topic, was ja wichtig ist. Und hoffentlich ändert sich das schon, weil sonst wird es natürlich schwierig, um auf individuelle Spieler auf Augenhöhe zu kommen mit den Professionals. Das bleibt so und das wissen die Insider auch natürlich.
Du hast gerade das Thema Bundesliga jetzt nochmal direkt angesprochen, hatten wir jetzt schon einige Male. Vielleicht dazu jetzt die Frage hinsichtlich der Entwicklung in dieser Bundesliga für euch als Nationalmannschaft. Denn grundsätzlich erhofft man sich natürlich einmal, du kannst einfacher scouten, ja, du hast eine gute Selektion hoch in die Bundesliga, hast also eine bestmögliche Talentsichtung, hast ein Wettbewerbsniveau auf höchstem Niveau, was du brauchst auch, wie du schon sagtest, um dann das Niveau mitzunehmen in die Nationalmannschaft. Jetzt kann natürlich eins passieren, und das diskutieren wir auch manchmal immer hier bei Mr. Futsal, dass es ein Legionärstum einsetzt. Ja, aufgrund dieses starken Konkurrenzkampfes, der jetzt bald kommen wird, dann eher auf ausländische Spieler zu setzen, die man ja auch nicht beschränken kann, EU-Ausländer. Hast du da auch die Angst und vielleicht auch aus Holland, vielleicht, wie lief das da?
Die Angst habe ich nicht so sehr. Das ist in Holland nicht so sehr passiert, natürlich. Es ist ein wichtiger Schritt, um zur Bundesliga zu gehen und was ich da nur über sagen kann, dass ich da ja damals in der Arbeitsgruppe war, auch über die Lizenzbedingungen und da natürlich auch einige Beschränkungen gemacht habe. Die weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf, aber du sagst schon, EU, ist das möglich da drin? Aber ja, das ist schon schwierig zu sagen, aber es ist nötig natürlich, dass wir auch für die Sportart, für alles, für die Vereine, die schon auch jetzt verschiedene Sachen vielleicht auf die Beine gestellt haben, dass der Bundesliga da kommt. Ich weiß von den Spielern, die sind da heiß drauf, dass das passiert, dass sie jede Woche ein super Spiel haben und ja, das ist eine wichtige Sache und es ist nicht so auch nur für die Nationalmannschaft, es ist auch so, dass für die Sportarts, für alles, was die Interesse da drauf, alles, was der Sport macht, ist es wichtig, dass wir zu einer Bundesliga gehen.
Ja, und am Ende habt ihr vielleicht 16, 17 Spieler, die auf jeden Fall ja in den Teams spielen werden. In 10 Teams werden sich ja nur 17 deutsche Spieler finden lassen und die würden ja wahrscheinlich auch profitieren von den anderen Auslandsprofis und Trainern, die das Know-how weitergeben, um die dann wieder das wahrscheinlich zu ermöglichen.
Vielleicht das stimmt natürlich, aber dann ist so ein bisschen so ein selber Topic eigentlich, wie wir manchmal mit dem Auswahlturnier hatten, dass wir da so verschiedene Beschränkungen angebracht haben. Aber es kann auch von aus die Vereine da mitgedacht werden, hey, ja, was wollte ich? Will ich nur so ein Jahr einen Ausländer haben oder baue ich an meinen Jugend und alles, was da drunter sitzt, die ich vielleicht in meine Mannschaft anpassen kann? Und das ist auch ein bisschen so ein, so ein Policy Plan von den Vereinen, was mache ich damit oder bin ich nur kurzfristig beschäftigt damit? Ja, das ist natürlich die Frage, was die Vereine da selber mit wollen, aber
Erstmal da reinkommen, erstmal in die Bundesliga kommen, das ist der erste Schritt, ja, den jetzt jeder jetzt aktuell plant, ja, der jetzt schon, Dynamiken in die Spielernachfrage, Gehälter und sowas bringt, so wie ich das mitbekomme. Also da setzt jetzt schon eine ziemlich schnelle Dynamik ein, da die nächste Saison ja schon elementar wichtig ist. Mhm. Und bin mal gespannt, was da noch passiert. Wo seht ihr denn, wo siehst du die Nationalmannschaft und die Entwicklung auf deiner Ebene, also sag mal in deinem Aufgabenbereich? Welche Projekte kommen so in den nächsten, unabhängig von Corona, wichtige Projekte, die jetzt noch kommen und wichtige Projekte, die du vielleicht gerne machen würdest?
Dann meinst du Nationalmannschaft?
Genau, Nationalmannschaft oder die anderen Tätigkeiten, je nachdem, die du halt machst.
Der Status quo ist natürlich, dass wir ein tolles Ergebnis hatten in Ende Januar, Anfang Februar, und wir uns alle freuten auf die Playoffs gegen die Schweiz. Ja, das hat jetzt, was dann Corona bringt, natürlich hat das ein bisschen auf die Bremse gesetzt. Und was ich versuche zu tun, ist jetzt so ein bisschen mit den Jungs Kontakt zu tun, regelmäßig. Im Prinzip haben alle Jungs von uns ein Programm. Wir haben noch ein kleines Programm bekommen, wenn die wieder einsteigen im Training. Ja, und dann gehe ich aus von der intrinsischen Motivation von den Spielern und hoffe, dass wir uns sobald wie möglich wieder anfangen können. Und wir waren nicht nur mit unserer Mannschaft auf einem guten Weg. Ja, wir waren, denke ich, das gibt dann mehr für die Leute intern, die da viel am tun, dass Richtung Bundesliga wir auf einem richtigen guten Weg waren. Die Entwicklung von die 19, die Stützpunkte, da lief ganz gut. So, wir haben viele Sachen, denke ich, auf einem guten Weg. Ja, nur hat das uns ein bisschen auf die Bremse gesetzt. Und es hat ja jetzt keinen Zweck, um zu planen. Wir haben zusammen mit Benjamin Serl natürlich besprochen. Wir warten, bis wir wieder ein Go haben, dass wir wieder planen können, und dann können wir wieder planen, was unsere Mannschaft angeht, was die Schützpunkte angeht, was die Ausbildung angeht und alles, was da ansteht und die Projekte, was kommen, dass wir die planen können. Am jetzt hat es nicht viel Zweck. Wir müssen erst ein Go haben, sonst machen wir ein Programm und vielleicht müssen wir es nächste Woche wieder ändern, weil verschiedene Verbände haben ja verschiedene Regularien oder Beschränkungen. Ich glaube, im Süden ist es ja ab 1. September schon etwas, dass man etwas tun kann. Und ja, ich weiß nicht genau, wie das für alle verschiedene Verbände ist, aber ich denke, es ist wichtig, zu warten auf ein Go und dass wir ja hoffentlich baldmöglichst unsere Arbeit aufnehmen können mit den Jungs.
Wenn du einen Wunsch frei hättest, einmal am Fußballschuh gerubbelt und dann kommt der Zaubergeist, der dir einen Wunsch frei gibt für die kommenden so 3 Jahre, sagen wir mal, für die Nationalmannschaft, dass du dir ein Projekt oder eine Entwicklung oder einen Schritt rausholen könntest, den du einfach frei umsetzen könntest, den du dir wünschen könntest. Hättest du da was?
Ja, das ist das Ziel, aber das habe ich nicht jetzt nur kurz gesagt, aber das ist schon vielleicht, wo ich so oft darüber geredet habe, ist schon, sag mal, lasse ich es auf meine Sicht sagen. Ein gutes Ziel ist natürlich EM 2022. Ja, aber wir sind schon weit, so dass solche Sachen mit so einem Policy Plan, da muss man eigentlich früher mit anfangen, um das alles, was wollen wir tun, was wollen wir erreichen und wie wollen wir das tun? Das sind so 3 Fragen, die mich immer beschäftigen und so. Und großes Ziel, denke ich, war 2022 EM. Das ist nicht einfach, ist auch ein hohes Ziel. Aber ja, wir sind auf einem guten Weg. Und vielleicht ist es auch etwas früh, aber ich habe so viel Vertrauen in die Entwicklung von unserer Mannschaft und was die gezeigt haben, auch in Portugal und auch wieder letztes Mal in Georgien, dass ja, ich das natürlich ein schönes Ziel fand, wenn wir das holen. Mhm. Würden, das wäre ja fantastisch, aber da ist auch noch ein Zwischenstep, oder wie sagt man das so, dazwischen ist natürlich auch noch so, dass wir die Playoffs gegen Schweiz natürlich, wenn wir die gewinnen, dann gehen wir in ein anderes Format spielen und ja, stehen wir eigentlich schon bei wieder in einer Gruppe, genauso wie wir Portugal, kommen wir in eine Gruppe so, dann sind wir schon dabei in die Elite-Länder von Futsal. Und ich denke, dass das schon eine wichtige Sache ist, oder wird sein wird, dass wir so nächstes Jahr in so eine Vierergruppe kommen und dann gegen Superländer spielen und dann auswärts und zu Hause. Das wird ein ganz anderes Format. Da gibt es ja andere. Das ist ja ganz anders, dann nur so ein Turnier so eine Woche, wo du 3 Spiele machst. Ja, das denke ich, wird auch gut für uns, wird uns helfen. So, das denke ich, das war schon mein Wunsch, dass wir das schaffen gegen die Schweiz. Aber gut, wir müssen wieder auch einen Kalender abwarten. Da wird sich auch sicher wieder etwas ändern, ob das alles so geht, wie wir jetzt denken. So. Lassen wir abwarten. 17. Juni ist, denke ich, bei UEFA ja die viele Entscheidungen und dann hören wir, wie es weitergeht.
Ja, Corona macht nun allen den Strich durch die Rechnung. Deshalb würde ich jetzt gerne zum letzten Themenblock kommen, der nichts mit Corona zu tun hat. Und zwar ist das der Themenblock, der mich persönlich auch stark interessiert und ich nehme jetzt auch mal an, viele Futsaltrainer da draußen. Und das betrifft deine Futsalphilosophie und so deine Ansätze, ja, dein Futsalverständnis, was du gerne spielen möchtest im Spiel. Da würde ich vielleicht anfangen, ob du selber bestimmte Trainervorbilder hast, an denen du dich so über deine Karriere orientiert hast oder von denen du auch viel gelernt hast.
Oh. Ja, ich habe die Frage natürlich gesehen und ich habe darüber nachgedacht. Aber du musst es so sehen, wenn ich selber Spieler war, war es so, dass die Trainer da natürlich noch nicht so eingeführt waren, nicht so spezialisiert hatte in Futsal, wie wir das jetzt haben. So von aus die Trainer ist das schwierig. Ja? Wir waren so, sag mal, mundige Spieler und machten schon einige Sachen selber. Und natürlich habe ich so Kontakt mit verschiedenen anderen Trainern. Auch wenn wir uns sehen bei Turnieren oder so. Aber naja, ich habe nicht eigentlich ein Vorbild. Ich versuche so meine eigene Sache zu tun und ja, auch nicht Sachen zu kopieren von anderen Trainern. Ich folge mal so meine eigene Linie. Natürlich ist ein Benchmark wichtig und dass du dich verschiedene Sachen anschaust, aber ich sehe so viele Spiele, ich analysiere und ich denke, dass ich das gut kann und ich folge so meinen eigenen Weg und ich denke nur, dass vielleicht nur mit Miguel Andres, womit ich seit 2004 damals in Holland, der ich nach Holland geholt habe und zusammenarbeite, dass wir da so ein bisschen so immer, dass ich da viel Kontakt mit habe. Aber es ist so, dass ich hole mich jedenfalls nicht irgendwo etwas weg und mache das dann bei uns, weil das wird sicher nicht klappen. Ich denke, ich schaue nach unserer Qualität, was können unsere Jungs, was kann ich da tun? Und natürlich gibt es da so Spielsysteme und so weiter, aber ich versuche zu suchen in unserem Team, was das Beste bei uns passt und nicht, was ein anderer getan hat, weil das fühlt für mich nicht gut.
Welche Hinsicht der Anforderungen von Spielern setzt du in den körperlichen und physiologischen Bereich, auch psychologisch gerade Einstellung vielleicht, was ist da für dich ein guter Spieler so, oder Spieler, die du für die Nationalmannschaft selektierst, was müssen die haben?
Ja, wir kennen natürlich so Technik, Taktik, Mentalität und Physik. Das kennt ja jeder. Aber du fragst jetzt, wie hast du zum Beispiel, wenn du angefangen bist, die Jungs gefunden? Das Erste, wo ich an versucht zu arbeiten habe, ist, dass wenn du dieses Spiel machen willst, auf hohem Level, muss es physisch in Ordnung sein. Dann muss es für physisch okay sein. Ja, und dann habe ich immer so gesagt, auf Englisch, wenn das nicht gut ist, we can't compete. We can't compete. Macht nichts aus, mit welchen Ländern. Weil das werden wir nicht holen. Und ich habe da auch, das geht auch so jahrelang, weil auch in Holland hatte ich einen super, super guten Spieler, aber er war physisch nicht in Ordnung. Aber er war so gut, aber er war nach einer Hälfte war schon schwierig. Und wenn du das eigentlich nebensetzt, also am international Level, viele Spiele, wo wir wenig Unterschied haben zwischen die Länder, zwischen die Spieler, dass so ein Spiel am Ende wird das entschieden. Wenn wir zurückgehen zu zum Beispiel Slowenien, ich weiß nicht, wie viel Tore am Ende in die letzten 5 oder 6 Minuten gefallen sind, wie sich das wieder gesteigert hat. Aber damit kam ich mit diesen Spielern Diskussionen darüber und war vielleicht in Turniere war, du konntest du sehen, dass er am Ball eigentlich vielleicht einer der besten Spieler Europa war, aber er könnte das Spiel nicht spielen, weil er physisch nicht in Ordnung war. Er hat nur gespielt, wenn er am Ball hat. Und das ist das wichtigste, die wichtigste Point, wo wir mit gestartet sind, um die, Spieler auf einem gewissen Level zu bringen, dass wir schon mit anderen Ländern competen könnten, dass wir mitmachen könnten. Und das, denke ich, ein großer Schritt, was uns da gebracht hat, was wir jetzt tun und wo wir jetzt sind. Weil zum Beispiel letzte Quali in Georgien, wir hatten ein super Spiel gegen Georgien. Ja, zweimal 20 Minuten waren wir dabei. Wir hatten keine Probleme, wir waren mindestens auf Augenhöhe. Ja, und nur siehst du, dass am Ende in Details das Spiel entscheiden wird. Das waren 2 Standards. Und das sind alle ja wieder die nächste Schritte. Aber jedenfalls war es so, dass wir die 3 Spiele, und das hat sich auch gezeigt gegen Kosovo, und das hat sich gezeigt später gegen Österreich, unsere Mannschaft war auf einem sehr, sehr physischen guten Level. Und das ist was, das ist die erste Bedingung. Wenn das nicht da ist, wird es sicher nicht klappen.
Hast du im Training speziellen Fokus, den du gerne machst, auf den du gerne Wert legst? Ich meine, ihr habt ja mehrere Einheiten, die dann auch verschiedene Schwerpunkte haben. Aber so jeder Trainer hat ja so Lieblingsschwerpunkte, die er gerne macht. Hast du da was? Was ist das so bei dir?
Ja, nicht so sehr, was ich gerne mache. Ich schaue noch das Team, was das Team nötig hat, wie wir der Gegner analysieren, was ist nötig rund um ein Spiel. Da reden wir über und machen wir etwas. Aber ich kann schon etwas sagen, wo ich mit angefangen bin. Und das war viel der Aufbau von eigener Hälfte. Ja, wie können wir das Pressing lösen? Weil wenn wir gestartet sind, ist es natürlich immer so, wenn Team A spielt gegen Team B und das Unterschied ist ganz groß, wird der Trainer von Team B sagen, hey, Team A ist nicht so gut, wir gehen die pressen direkt. So, das wusste ich mit den Spielen von Slowenien und Tschechien, was wir da vor Augen hatten damals, dass das passieren würde. Also ich habe da viele Stunden gemacht an Pressinglöse, so Aufbau vom Torwart aus, wenn wir Pressing haben. Und das haben wir in 1-3-1 gemacht, haben wir in 1-4-0 gemacht. Und das, muss ich sagen, hat ganz gut geklappt. Das haben wir auch, ich nenne wieder ein Beispiel, Japan, Düsseldorf. Und das erste Spiel haben wir da von einige von diesen Spielzügen ganz gut gemacht und wir hatten viel, viel Schwierigkeiten im Defense damit. Wir können immer den Pressing lösen und da haben wir natürlich, wenn wir das später analysieren und das, wenn wir das die Spieler sehen lassen, die glauben da dran, dann, ja, dann geht das immer besser und das ist, ja, das haben wir, denke ich, viel weiterentwickelt. Wo noch immer bleibt, man sagt dann oft so, und sicher nicht Futsal-Leute sagen, ja, aber du, ja, so ein Pattern, so ein Muster, du musst nicht spielen, nein, dann, das ist nur ein Muster, weil wir müssen zusammen spielen und wenn ein Spieler auf die linke Seite unserer 2 muss wissen bei Pressing, was macht mein 4? Und das Muster ist nur, um die Spieler ein Gelände zu geben und zu sagen, hey, okay, wenn es gut läuft, dann können alle Spieler schon etwas tun. Aber wenn wir Pressing haben von Japan, müssen wir wissen, was wir zusammen tun. Und da habe ich viel an gemacht und viel über erklärt. Und dann denke ich, bist du dann fertig? Nein, dann bist du nicht fertig, weil dann gehen wir spielen und analysiere. Und da sind daher 4 Punkte, die wichtig sind. Ja, weil dann kommen die Coaching Points da und auf die Situation. Ja. Und das geht immer auf, wenn wir sagen, okay, er macht so und so, okay. Welches Moment bist du da und ja, welches Moment bist du in die richtige Position da und das Moment und Geschwindigkeit, das sind so 4 von die Coaching-Toppings, die natürlich wichtig sind und damit analysieren wir und bauen wir weiter an und spielen und das klappt immer mehr.
Du hast gerade schon Defensivverhalten angesprochen. Da würde ich mal direkt reinhaken. Gibt es denn bestimmte konkrete technische, taktische Details, auf die du im Defensivverhalten besonders Wert legst, die du auch vorwiegend oder häufiger trainieren lässt?
Ja, guck, du hast auch hier wieder keine Favorite Art und Weise vom Defense-Macher, ein klein bisschen natürlich, aber du guckst nach dem Gegner und was ist möglich gegen den Gegner und wo ist der Gute und wo ist der Schwache. Und am liebsten mache ich natürlich, gehe ich nach vorne und bleibe ich von meinem Tor weg, weil das ja immer besser ist. Weil da ein Spieler ausgespielt wird, muss er noch einige Meter machen. Und wenn ich auf eigene Hälfte Defense mache, ja, dann ist es manchmal gegen gute Spieler so, dass mein Torwart ein Spiel so Schießscheibe oder wie sagt man das wird. So, ich will die eigentlich ja weiter weg vom Tor haben. Ja, auch wenn ich kann besser da einen Foul machen, dann dass ich immer auf eigene Hälfte mache. Und auf eigene Hälfte gebe ich vielleicht mehr Handkicks, mehr Corner, Ecke ist weg. So, meine Idee ist, am liebsten gegnerische Hälfte zu pressen. Und auch das haben wir entwickelt. Wenn ich zurück wieder gucke nach das Spiel in Stuttgart gegen die Schweiz, wenn du das zurücksiehst, da haben wir das super, super gut gespielt. Die Schweizer kamen gar nicht von eigener Hälfte weg, ohne dass die gute Lösungen hatten. Und ja, das ist eigentlich ein bisschen, wie du es gerne siehst, weg vom Tor. Es ist nur 20 bei 40, so besser die so weit wie möglich weghalten. Aber ja, es hat natürlich auch mit dem Gegner zu tun und wer bei uns auf dem Platz steht, wer ist gut in was. So, das ist ja eigentlich, was du gerne willst im Defense und das kann dann in ein 1-1-2 sein oder liebst in 1-1-2-1. Man spricht noch gerne über nur 1-2-1, aber da vergisst man ja immer der Torwart. So, ich nehme immer der Torwart weg mit. So, nicht 1-4-0, aber es ist 1-4-0, weil der Torwart ist auch dabei. Ja, das gibt genau so. Und wenn ich Pressung setzen will auf die gegnerische Hälfte, habe ich dann der richtige Torwart. Ja? Mhm. Haben wir diese Woche gesehen, denke ich, bei Leverkusen. Ja, der ist auch ein holländischer Trainer, der will auch gerne Presse Richtung die andere Seite. Aber ja, hat sein Torwart so ein bisschen Probleme, um das Spielfeld dahinter zu bespielen. Und das war nicht gestern, aber das war von dieser Woche, glaube ich, gegen Dortmund, ich weiß nicht. Aber nein, das ist nur so ein Beispiel. Da musst du ja auch einer, der lesen kann, okay, wie und wo kann ich dann schon mitmachen und schon der Gegner so ein bisschen so diese, um nicht der lange Ball zu spielen, weil ich bin da.
Muss er die Lücken auch ersetzen, wenn die Verteidigungslinie überspielt wird, weiter vorne. Ist ja auch mehr Raum, den man da einsetzen kann. Ne?
Genau.
Hast du denn, gerade weil du es eben selber angesprochen hast, du sagst ja immer noch eine 1 als Torwart, dann bleibe ich mal in deinem Terminus, also im 1-1-2-1-System in der Verteidigung, also die Raute, im Gegensatz zum 1-1-1-2-System, also dass die vorderen zwei Pivots zuerst attackieren. Hast du dann Favoriten der beiden Systeme oder machst du auch abhängig vom Gegner oder spielt ihr auch zum Beispiel eins gar nicht?
Ja doch, das ist ein bisschen abhängig vom Gegner. Ne? Was will ich damit tun? Wie will ich verschiedene Sachen provisieren? Wer lasse ich anspielen? Und so gehst du weiter. Und muss sagen, nur mit zwei vorher. Wir haben da auch letztes Mal etwas mitgetan und so weiter. Ja, weißt du, alles ist in Trainingsstunde und da haben wir zu wenig von. So manchmal denke ich, sicher im Defensivbereich halten wir es einfach. Und dass hier jeder weiß, vor wer er verantwortlich ist, dann, dass wir uns basieren auf, wenn dieser läuft, dann so oder so. Das ist manchmal besser. Aber ich habe nicht so direkt einen Vorzug für etwas. Es ist ein bisschen vom Gegner.
Aber ihr spielt beide in der Nationalmannschaft? Also du bildest dann beide Systeme auch aus? Also ihr habt die beide parat?
Im Prinzip ja. Im Prinzip ja, aber ja, auch das fragt dann wieder viele, viele Trainingsstunden. Ja, und die haben wir ja leider wenig und ja, da muss man manchmal Prioritäten stellen natürlich und
Ist es da auch noch ein Problem, dass das Wissen von den Spielern so heterogen aktuell noch ist, weil eben einige Spieler noch gar keine oder noch nicht lange Futsaltraining haben oder keine entsprechenden Trainer haben in den Verein, die ihnen solche Details schon beibringen? Ist das ein Problem? Merkst du das auch selber dann, dass die Schere so groß ist?
Nein, nicht mehr, muss ich sagen. Ich denke, dass ich doch immer so von einem Kern ausgehe. Und wir haben damals auch von den Regionallehrgängen gemacht, in die Verbände und so weiter. Und dann siehst du schon, oder auch jetzt noch bei unserem Team, wenn da neue Junge dazukommen, dass es manchmal schwierig ist, um direkt da anzuhaken, um direkt zu verstehen, wie alles läuft. Weil ja, ich trainiere, wenn du Futsal lernen musst, kannst du besser Futsal spielen. So, das ist 5 gegen 5, nicht anders. Und ja, wenn dann schon ein neuer Junge für das erste Mal kommt, und dann ist es schon schwierig. Und dann, wenn du dann im Block trainierst, ist es manchmal auch schwierig, um das gut laufen zu halten, weil es nicht so sein kann, dass er direkt in ein oder zwei oder ein Lehrgang in zwei Trainingen vielleicht versteht, was wir mit den Jungs schon 2 Jahren machen. Das ist schon schwierig, aber der Kern, was ich jetzt habe, was wir so letzte 2 Jahre mit arbeiten, nein, im Training, das läuft gut, die Jungs verstehen, was wir tun und das läuft super eigentlich.
Springen wir rüber zum Offensivverhalten. Wie würdest du da deine zentral, sag mal, technisch-taktischen Ausrichtungen beschreiben? Hast du was Spezielles, was du gerne spielen lässt oder auf was du Wert legst?
Ja, ich denke, wir haben wie gesagt, schon am Anfang viel trainiert auf dem Pressinglösen. Das haben wir mit einem Pivot, in die Seite gemacht. Das haben wir mit 1-4-0 gemacht, was immer besser klappte. Ja, und das haben wir eigentlich durchgezogen, auch im Spiel nach der gegnerischen Hälfte. Und ja, was für mich dann eigentlich noch super interessant ist und was wir so letzte Lehrgänge so ja mit angefangen dann gemacht habe, ist ein wir nennen es ein verkapptes 1-4-0. So, das ist auch ohne Pivot in eine Art von 4-0, aber dann in eine andere, ja, Grundbesetzung, wie sagen wir es, eine andere Grundordnung. Grundordnung, wo ich versuche zu erklären, dass wenn wir so stehen und wenn wir von diesem Aufbau Hallefeld, bei Hallefeld Defense, wenn wir davon ausgehen, dass es für den Gegner unmöglich ist, um uns zu pressen. Und da haben wir uns schon ein bisschen mit beschäftigt. Und letztes Mal in Georgien haben wir auch da ein bisschen mit gespielt. Und ich habe die Idee, dass das immer besser läuft und auffällig ist, dass ich denke, dass auch die Spieler da immer mehr in glauben, weil ich versuche zu beweisen, dass wenn wir so spielen, dass der Gegner uns niemals pressen kann. Dass wir immer freie und läufende Leute haben.
Ihr habt ja am Anfang eigentlich immer, erstmal die ersten 2-3 Jahre, immer 1-3-1 verteidigt und habt jetzt auch in den letzten Spielen eben ein Block, meine ich, spielt jetzt bei euch, lässt du spielen 1-4-0, den ein Block. Ne? Der zweite bleibt beim 1-3-1, meine ich, jedenfalls im letzten Spiel. Willst du in Zukunft dann stärker eben auf das 1-4-0 setzen und oder in welchen Situationen auch findest du es überlegen, das 4-0-System, und wann ist vielleicht doch eher so ein 1-3-1-System weiterhin besser?
Ja, guck, wenn wir von den Grundsätzen ausgehen, dann sagen wir, hey, wir machen das Spielfeld groß. Das Spielfeld können wir groß machen und wir setzen da Pivot hin, und wenn wir da einfach kommen, dann müssen wir das nicht schwieriger machen. Dann spielen wir Pivot an, machen Läufwege, versuchen anzuschließen. Aber wenn das sicher im internationalen Bereich ist, ist das einfach so, ein Defense zu machen. Und dann ist es gut, dass man eine Abwechslung hat. Die Spieler verstehen, okay, dann spielen wir jetzt ohne Pivot. Was macht der Gegner jetzt? Wo ist der Raum jetzt? Und da haben wir auch viel angebaut, auch verschiedene Varianten dazu gemacht, mit Läufwege und mit 2 Läufen, was eigentlich auch Portugal letztes Mal in Portugal viel macht, mit 2 Läufen, und was sind dann die Möglichkeiten? Ja, und wie gesagt, das verkapptes 4-0, wie wir es nennen, ist für mich eigentlich ein System, wenn du das sehr gut spielst, dass jeder Gegner viel Schwierigkeiten hat. So, aber du musst natürlich auch die Spieler dafür haben. Wir müssen eins beim 1-3-1 natürlich einen guten Pivot haben, der ballfest ist. Wir müssen beim 1-4-0 die Leute haben, die ohne Ball viel in Bewegung sein, um die auch die richtige Positionen zu bekommen, um zu Execution zu gehen. Ja, das ist schon, das fragt schon etwas. Und das alles müssen wir ja in einem Lehrgang, in ein paar Trainings tun. Und dann muss ich ja, die Jungs wirklich, wenn wir gucken zu unseren beschränkten Momente im Training, dann muss ich die Jungs wirklich große Komplimente machen, was die da schon umsetzen.
Im Offensivverhalten war es eine Sache, was mir auffällt, dass das Finten noch für viele so Fremdwörter sind. Also gerade eine Schussfinte, die sich in anderen Futsal-Nationalmannschaften und Profiligen sehr, sehr häufig wiederfinden, kommen eigentlich nur bei Memo Stöser regelmäßig vor. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass dadurch individuell es ein bisschen stockt, wenn man sich nur da auf die Rotation verlässt. Wie hast du den Eindruck beim Training? Ist es vielleicht auch Nervosität im Spiel, dass sie sich nicht trauen, Finten zu bringen? Oder ist es wirklich auch so eine Sache, die einfach die Automatismen sind noch nicht da?
Finden, meinst du mit In-Out oder meinst du
Ja,
mit?
eine Schussfinte, eine Passfinte,
Ah,
also
so.
nicht vor Ballannahme eine Finte, sondern wirklich mit dem Ball, klassische Schussfinte, Schuss antäuschen, ein anderes Bein legen, schießen mit dem anderen Bein, so mal als einfachste Finte, die dann ja doch sehr, sehr häufig vorkommt im
Oh ja,
Futsal.
ich weiß nicht, das ist denke ich, ist für jeder Spieler, der so Qualität hat das oder hat es vielleicht nicht. Ich weiß nicht, es ist nicht so sehr, dass wir das verbieten. Verstehst du? Die Frage bekommst du auch mal, wenn du sagst, hey, wir machen so eine Rotation oder Läufe, gell, aber warte. Das Letzte, was ich weghole, ist die Kreativität und die Qualität von den Spielern. Wenn er ein super 1 gegen 1 macht, tun. Wenn du eine super Finte hast oder was dann auch, tun. Absolut. Was ich hier bringe, ist, wenn es nicht so einfach läuft, dann geben wir das Gelände. Hey, Boys, wenn ihr das zusammen macht, habt ihr die Lösungen. Ja, und finden, ja, wenn ich das Wort gut verstehe, ja, dann gehe ich davon aus und denke, ja, ich mache, ob ich schieße und dann nicht und ich nehme mit so unter die Sohle und so,
Genau,
ja.
ja.
Ja, okay, gut, das ist, ja. Das ist eigentlich auch nichts, dass ich sage zu einem Spieler oder so, du musst finden. Nein, das sind andere Topics, die ich dann, das sind andere Topics, die ich denke, das ist wichtig für einen Spieler zu überbringen.
Wie sieht es bei dir aus mit Flying Goalkeeper-Spielen? Es gibt ja einige Trainer, Vereine, die natürlich auch abhängig natürlich immer von den Fähigkeiten des Torhüters, dann doch sehr, sehr häufig Flying Goalkeeper als Haupttaktik spielen. Und dann gibt es den Ansatz, es ab und zu, ja, vielleicht in Standard einzubauen, also situativ Flying Goalkeeper spielen oder eben gar nicht spielen oder nur in den letzten 3 Minuten, wenn man zurückliegt. Was ist so dein Ansatz beim Flying Goalkeeper-Spiel?
Ja, mein Torspieler ist sowieso eine andere Position für mich. Das heißen die Torwarte sowieso, weil ich denke, dass er eine große Rolle spielt bei, wenn wir Pressing haben, zum Beispiel einen ruhenden Ball, ein Kick, kann er eine gute Rolle spielen. Da haben wir viel geübt mit Philipp, mit Pavlos. Und das funktionierte super. Das war gegen Japan wirklich erstaunend. Die haben sich das nach das Mittwochspiel da angeschaut und haben dann am Freitag versucht, eine Lösung zu finden. Aber das klappte noch immer. Wenn ich pur zum Flying Goalkeeper schaue, denke ich, dass ich werde das niemals nutzen als Ziel, ne? Aber mehr als Mittel. Und dann, wenn ich es als Mittel benutze, dann kann ich zum Beispiel zurückschauen, wenn ich mal, das fällt mir jetzt ein, zum Beispiel das zweite Spiel, letztes Mal in Georgien, war gegen Kosovo. Und unser Team hat gut gespielt, aber so ein bisschen die Konstanz behalten war schwierig. So hat eine schwierige Periode im Spiel. Und da kam Kosovo noch zurück. Und wir hatten Kosovo gegen Österreich gesehen und eigentlich gesehen, dass die im Flying, im Defense sehr schlecht waren, ganz hoch standen. Ja, und da haben wir schnell, ganz früh in der zweiten Hälfte, denke ich, der Flying Goalkeeper benutzt. Und das hat uns dann wieder der Vorsprung gebracht, ja, weil Jonas Hoffmann machte gleich 4-4 und wir waren zurück im Spiel. Du kannst es für verschiedene Sachen benutzen natürlich, aber ich bin nicht so, ich bin kein Trainer, der das als Ziel benutzt, so wie bei Higita oder wie heißt der. Nein, das finde ich eigentlich schade für die Entwicklung von meiner Mannschaft. Aber gut, es ist, jeder Trainer muss seine Sache tun. Ich habe da absolut keine Kritik auf, aber ich bin dann eher so, dass ich an die Entwicklung von meiner Mannschaft in all die Systeme arbeite und so und denke, okay, wenn wir den Torwart da nötig haben, benutzen wir ihn, aber nicht als Ziel.
Du hattest vorhin schon mal ganz kurz Standard angesprochen und ja, zwischen Trainern ist ja auch mal die Frage, ja, wie viele Standards macht man? Ja, gibt eben den Ansatz ganz viel, um variantenreich zu sein, den Gegner zu verwirren oder zu sagen, ja, lieber 2-3, die aber 100% funktionieren. So, das braucht dann gar nicht, eigentlich braucht es nur 2 Varianten, damit der Gegner nicht weiß, welche von beiden man spielt. Was ist so dein Ansatz in der Quantität der Standardvarianten, die du lehrst?
Ja, wir haben schon einige, muss ich sagen. Ja, wir schauen mal kurz am Gegner, was macht er, wenn wir etwas tiefer rausstehen oder wenn wir es etwas kleiner machen, bleiben die im Circle oder gehen die da raus? Und ja, da haben wir schon verschiedene Varianten, die wir versuchen zu spielen. Und manchmal klappt es auch, aber es kommt genau wieder zurück bei was ich sage. Wir haben wenig Trainingsstunde und ich mache schon so ein Training, wenn es gut ist, um zu sagen, die Jungs haben gestern und heute gut trainiert, dann mache ich noch ein Training mit so von dieser Sache dazwischen. Aber ja, die Priorität für mich, um mein Team zu entwickeln, ist 5 gegen 5 spielen und alles, was dazu zuhört. Aber ja, es ist natürlich wichtig und es fragt eigentlich auch noch viel Trainingsstunde, um das so gut abzustimmen. Ja. Wenn wir zurückgehen zu letztes Mal Georgien, wir waren auf Augenhöhe mit Georgien, Momente viel besser, wir hatten Chance, am Ende verlieren wir durch 2 Standards. Aber die Standards, das ist, das fragt Trainingsstunde, das fragt Abstimmung und das fragt, dass du das viel miteinander tust. Und das ist ja manchmal die Schwierigkeit, weil wenn wir das so einmal ein Training versuchen auszusetzen und da denken die Jungs, ah, ja, der Coach hat so gesagt oder wir haben das abgesprochen, wir machen so und so, aber du musst gucken, was macht der Gegner, wie geht er stehen und dann ist so, die Täuschung eigentlich, ja, wir haben das so finde, aber Täuschung, Misslead, dein Gegner, ja, versuche ich dabei zu bringen, auch von, hey, wir machen eine Echo und das ist sicher aber ein Keks, wo schaue ich hin? Ich schaue da hin, aber ich weiß, dass das passiert. Das sind viele so kleine Details, was ich jetzt auf, was man jetzt aus die Spiele holt, was so, wir waren so Anfang März noch, war ich zusammen mit Benjamin Seils, waren wir zusammen in Malaga. Und dann, wenn du da Spiele siehst und die Spieler sind technisch, taktisch, physisch und so weiter auf dem same Level, dann gehen kleine Details, die werden entscheidend. Ja, und dann siehst du auch so bei einem Einkick, die Täuschung und die kleine Sache, die werden wichtig. Ja, da sind wir noch ein bisschen von weg. Ja, aber ja, wie gesagt, Georgien macht damals in die letzte, 10 Minuten oder so, 2 Standards. Und ja, und dann verlieren wir das Spiel mit 3-1. Völlig unverdient, aber ja, sie machen es, aber es ist abgestimmt und Gefühl musst du haben dafür. Und dann ist es auch noch schwierig, zu verteidigen.
Du hattest angesprochen, dass ihr wenig Einheiten habt, also auch für das, was man eigentlich aufholen müsste. Machst du so ein Playbook? Also haben die Spieler bei dir die Ansagen, die Standardvarianten, die technischen Rotationen, wie auch immer, schriftlich vorliegen? Oder zeichnet ihr auch Videos auf und gebt die dann an den Spieler weiter, sodass man sich das, was ihr eben in diesen wenigen Einheiten macht, dann nochmal, dass man das anders konsumieren kann, dann auch vielleicht eben nicht mit der Nationalmannschaft?
Ja, die bekommen alles. Und dann heißt, dass die Jungs immer so, was wir machen, bekommen die so Wir haben so, die Jungs haben so auf ihren Handy sowieso ein Team stehen. So nach die Besprechung kommen die Images dazu. Ich mache kein PowerPoints zum Ausdrücken, weil das gehen die Leser und das ist auch viel Plätze so, dass man dann von A nach B läuft. Aber alles, was wir im Spiel im Sprechen tun, Nachbesprechungen, Images, Analyses, bekommen die Jungs nochmal in Form von ihrem Telefon. Wenn die nach dem Zimmer gehen, können die sich nach in Ruhe anschauen. Wenn da Frage ist, immer sage ich, ich gebe die Jungs immer ganz viel Deutlichkeit in, wer ist im Tor letzten Abend, wie sind die Blöcke. Ihr könnt über Standard zum Beispiel zusammen mit die Blöcke nochmal Sache tun. Wenn ihr selber etwas sieht, tun. Ja, aber eine Sache sprechen wir ab. Das ist, ich gebe auch ein paar Sachen. Ja, wenn es klappt, schön. Wenn ihr etwas anderes habt, auch gut. Aber ein Ding ist nicht so. Ich nehme keinen Einkick und bei mir ins Tor klingelt es. Verstehst du? Das will ich nicht, weil da muss man nicht so schwierige Sache tun.
Habt ihr eine extra App eigentlich für diese, also für, dass ihr das rumschickt oder einfach per E-Mail macht ihr das dann? Oder gibt's da?
Nein, nein, wir haben eine spezielle, auf dem Telefon haben die Jungs von uns eine eigene Umgebung, wo die alles bekommen.
Ah, schön. Okay.
Ja,
Ja.
ich denke, das ist so, ja, ich denke natürlich, das ist wir vielleicht schon
Ist sie
flexibel.
generell zugänglich, diese Umgebung? Weil das wäre auch ganz spannend ja für andere Trainer, eine App, bei der man anscheinend ja Spielermaterial dann irgendwie teilen kann
Nein, das
oder
ist
so.
nur für die Spieler. Ja.
Okay.
Und alles, was daraus eigentlich kommt, das ist später für die Ausbildung, wird das sicher alles zur Sprache kommen und so weiter.
Okay.
Aber es hat auch keinen Zweck, um das rumzuschicken, weil da hört eine Geschichte dazu, da hört eine Nachbesprechung bei und eine Vorbesprechung, da hört eine Erklärung dazu und was geht gut, warum, bei wem und was nicht bei wem oder was. Ja, das ist wichtig. Aber wir haben eine super, super Umgebung für die Jungs und sie haben ein Programm. Wir haben eine Zeit auch, weil haben sie auch ihrem Programm, wenn sie das getan haben mit so ein Gerät so drum noch, weißt du, das müssen die hochladen. Ich muss sagen, da haben wir schon eine sehr professionelle Umgebung kreiert für die Spieler. Und nicht ich alleine, lass mich deutlich sein, sicher mit unserem Team, mit Monim, Benjamin, der viel Sache tut, aber wie gesagt, vorher in diesem Gespräch, wir haben ein super technisches Team mit beide Daniels, das läuft alles super. Haben wir eine gute.
Manuel Fischer hatte auch im Podcast vor einigen Wochen genau auch eigentlich das wiedergeben, weil er ja auch nun wieder die Fußball-U-Nationalmannschaften kennt und meinte auch, das ist gut ausgebildet, ihr habt ja echt eine gute Infrastruktur. Also das
Ja, die
hat
haben
mir
wir
schon
auch.
gut.
Wir haben eine gute Infrastruktur. Und das habe ich gerade gesagt, wie wir kurz gesprochen haben, noch wie es eigentlich aussieht. Das ist, die Ambition ist da von alle, von Vereine, DFB-Spieler, unseres Team, die Vereine. Wir haben ein gutes Programm, wir haben ein gutes Budget, wir haben ein gutes Team drumher. Ja, es fehlt nur noch klein bisschen das ist keiner schuld, ne? Aber es ist so, dass das fragt ja Zeit, um zu kommen, dass auch die Position von den Spielern in ein anderes Bereich kommt. Ja, von Amateur zu Profi, wie können wir das tun? Wie können wir von Talent zu einem Topspieler kommen? Ja, das fehlt nur und das braucht Zeit. Aber auch das ist ein Topic, die wir natürlich intern angesprochen haben. Aber ja, das bringt noch einige Schwierigkeiten mit, weil das kommt dann auch ein bisschen aus meiner Erfahrung aus Holland, dass das damals so gut geklappt hat. Dass das einen großen Einfluss hat noch auf die Ergebnisse.
Ja, ich hätte noch die letzte Frage zum Thema Futsal-Philosophie. Siehst du aktuell im weltweiten Futsal neue Ansätze, progressive Ansätze im taktischen Bereich oder technischen Bereich, je nachdem, wie sich das Spiel verändert? So als Beispiel eben nur damals das Titicaca-System, kleine kurze Pässe, war mal so ein Trend. Dann war es jetzt die Packing Rate im Fußball, das Überspielen der Verteidiger, was so ein Trend war. Gibt es da was im Futsal, was irgendwie sich verändert gerade im Spiel?
Ja, ich denke schon, wenn du nur, wenn du nach Spielsysteme guckst, ja, da steht dann alles fest und jeder Trainer hat so seine eigene Sache dazu, was mich dann sicher auf dem Top-Level so immer ja aus, für, was mich auffällt, da sind wir vielleicht noch, haben wir noch ein bisschen Arbeit zu gehen, um da hinzukommen, aber ich bin sicher, dass das klappt, dass in Teams nochmals, die physisch, technisch, taktisch auf dem selben Level sind, dass kleine Details wichtig sind. Und da kann ich so verschiedene Sachen nennen. Das sind zum Beispiel, wie gesagt, so Touching bei ruhenden Bälle. Ich schaue dahin, ich weiß, was da muss passieren. Ich misslead dein Gegner. Die Körperposition finde ich, wenn es nicht viel Unterschied ist, wird das so wichtig. Versucht die Spieler auch immer beizubringen, im Defensiv und Offensiv. Lese, wann er dein Mitspieler irgendwo auf dem Platz ist und du, es kann sein durch einen anderen Mitspieler oder einen anderen Gegner, dass keine Passlinie mehr aufstehst. Ja, versuchte darauf zu agieren, weißt du, und das im Defensive genau dasselbe. Ja, einer geht durch an die Seite und ein Defender hat dieselbe Linie als mein Torwart, der vielleicht ein bisschen so positioniert ist. Da muss ich lesen, hey, ich habe keine Rolle mehr. Ich muss vielleicht 1 oder 2 Meter nach links, weil wenn ich da stehe, hole ich den Ball raus. Und alles, was ich jetzt benenne, haben wir Tor mitgemacht oder gegenbekommen. Ja, das ist so. Ich gucke zurück zu, ich weiß nicht genau, ich nenne zum Beispiel jetzt über Angreifer, was ich sage, hey, du musst ja immer so lesen, kann ich den Ball jetzt bekommen oder nicht? Und anders, beweg dich, lauf. Ja? Ein Tor gegen, ich glaube, gegen Kosovo, ich weiß nicht genau, welches Tor, 2 oder 3-1 war es, Tor von Michi Meier, Memos baut sehr gut auf, spielt Witty an die Seite. Memos fragt der Ball aus Pivot. Das ist so ein bisschen so ein ja, einfacher Kombi. Nein, er bekommt ihn nicht, aber dann läuft er durch. Dann kommt Michi in seinen Rücken. Ein ganz einfacher Aufbau eigentlich, aber das Tor fällt nur, weil Memos seine Läufe abmacht. Und er macht das sehr gut. Ja? Und immer sage: Angreif, mach ihre Laufwege ab. Ja, les wo, ob du anspielbar bist. Und das siehst du mit vielen Sachen. Das schnelle Zusammenspiel bei diesen Ländern, die sich wenig schälen. Ja, da gibt es viel Finden und so weiter. Ja, und viel Bindung, das ist noch wichtiger, das Wort. Viel Bindungsfluch. Wie komme ich frei? Aber international, siehst du wieder, Jahre zurück, gingen wir zurück zu Pivotspiel, dann 1 für 0, dann wieder Pivotspiel mit einem Fernandao. Siehst du jetzt viel, auch noch in Slowenien gesehen bei EM, viel mehr Pivots an die Seite. Ja, und dann die Fortsetzung da, aber fragt dann ein sehr schnelles Zusammenspiel. Ja, und ja, so sind noch schon einige Topics, wenn ich zurückgehe zu Spielsysteme, ja, dann können wir vielleicht sagen, ja, was Robinho macht bei Russland, das ist schon ein System, wo ich denke von,
Was macht er?
nein, er bekommt der Ball vom Torwart und dann gehen drei eigene Spieler, die gehen ganz tief stehen. Ja, wenn ich dann aus die Grundsätze arbeite und denke von, hey, Spielfeld groß, Spielfeld tief, wenn wir tief spielen, können wir versuchen, die Tiefe spielen und breite Spiel ist vor Tiefspiel, wenn es nicht möglich ist, sonst Ballbesitz. Und so gehst du durch die Grundsätze hin, um zu coachen. Aber dann kommt einer und da gehen drei Russe gehen tief stehen beim anderen Zirkel und Rubinho spielt auf eigene 11 1 gegen 1. Ja, dann denke ich, na, hey, interessant, wie der Coach das sieht und interessant von die Qualität von ihm. Aber ja, was machen die, wenn ich zu Grundsätze dann gucke, was machen die da? Und denke ich, ja, Spielfeld ist groß, aber habe ich die richtige Grundordnung? Ja, denke ich, nein, weil seine eigene, also einzige Lösung, was er hat, ist da 1 gegen 1 spielen. Und welches Risiko bringt das mit sich mit? Aber das sind so eine interessante Dinge, um zu tun.
Absolut, darüber könnte man Stunden reden, glaube ich. Wenn man
Ah ja.
dann machen wir einen eigenen Podcast, Marcel. Wir machen interessante Taktiken von anderen Futsal-Teams.
Ja,
Da kannst du die Analyse, die du sonst immer geheim machst, hier im Podcast machen. Finde ich ja
du
ganz
siehst
spannend.
nein, aber du siehst auch, dass viel, viel dribbelstarke Spieler da wieder zurückkommen. Weißt du, dass man viel gelernt hat, um eine Seite zu überladen, um Defense mitzuholen und dann am Ende noch an diese Seite 1-gegen-1 spielen. Ne? Kind of Miguel Linting. Und ja, da spreche ich schon auch mit den Spielern über, weil wir haben schon auch einige Spieler wie Michi Meyer, wie Memosch, die ganz gut 1-gegen-1 spielen können. Ne? Und all diese Sachen müssen wir nutzen. Aber ja, ich nenne jetzt ein paar Sachen, die mich dann auffallen und wo ich über nachdenke. Und wir brauchen Trainingsstunde.
So. Da hast du deinen Wunsch, weil ich vorhin von dem Geist gesprochen habe, der dir den Wunsch erfüllen will. Das wäre ja schon mal eine Sache, dass ihr mehr Trainingseinheiten habt.
Ja, okay, ist logisch. Ich denke, das stimmt. Das ist auch wichtig. Das will ich auch gern. Aber es ist natürlich so, dass ich hoffe, dass eigentlich dann, wenn wir Richtung Bundesliga gehen, dass die Vereine da sicher, wenn wir später mit der Ausbildung fertig sind und all diese Sachen besprechen können, ja, dass dann die Vereine viel von dieser Sache übernehmen. Es muss eigentlich so sein, dass die Spieler bei uns reinkommen, ich zum Beispiel nicht an physisch arbeiten muss oder vielleicht kleine taktische Sache, aber nur über das letzte Topic, was wir sprechen, das ist Details. Hey, das ist unsere Gegner, was machen wir da? Du machst so, du machst so. Und das ist schon eine gute Entwicklung für die kommenden Jahre, für die Vereine, um das zu übernehmen. Ich denke auch, das geht ganz gut und dass sie dadurch auf ein gewissen Level kommen und dass man ja eigentlich die Situation hat, so was das sein muss mit einer Nationalmannschaft. Ne?
Absolut. Marcel, wir sind schon bei anderthalb Stunden, Wahnsinn. Ich könnte noch weiter reden und bin so gespannt eigentlich auf dein Fundus an Geschichten und Finessen und Geschichten aus dem Futsal. Solange wir den Podcast gar nicht machen. Deshalb würde ich zur Schlussfrage kommen an dich. Was jetzt noch aus den Sachen, die jetzt anstehen, was das Nächste ist? Hatten wir zwar jetzt auch schon so ein bisschen dargestellt. Sonst gebe ich es an dich weiter. Was ist dein Schlusswort? Mach du das Schlusswort.
Oh, mein Schlusswort. Ich denke, mein Schlusswort ist so, dass ich denke, dass die komplette Futsal-Szene in Deutschland auf einen richtigen, guten Weg war. Dann denke ich auch an die Vereine, die sich vorbereiten auf eine eventuelle Qualifikationsrunde nächstes Jahr und so weiter und da viele auf die Beine gestellt haben und viel zu tun hatten mit verschiedenen Sachen. So, ich hoffe für die, dass das alles mit diesem Topic, wie ich sagte bevor, dass wir mit vielen Topics auf einem guten Weg sind, dass wir ganz schnell unsere Stützpunkte U19 wieder starten können, dass wir mit unserer Nationalmannschaft die Schweiz gewinnen und Richtung Elite gehen im Futsal. So sind das sicher die Wünsche, die ich für mich habe. Und natürlich auch, dass wir dann hoffentlich dieses Jahr unsere Ausbildung starten können und damit ja viele Leute auf einen guten Level für Futsal bringen können und ja, dass wir da eine, denke ich jetzt schon, aber dann noch eine größere und konstruktive Futsal-Szene haben.
Ja, Marcel, dann danke ich dir für die ausführliche Darlegung deiner Karriere, deinem Weg nach Deutschland und deiner Philosophie.
Danke bei den, ja, gerne.
Bei den Zuhörern auch wieder fürs Reinschalten. War heute auch die 40. Folge. Ja, also für dich, Marcel, eine Art Premiumsfolge, die 40.
Und, okay, schön. Ja, ja.
Extra aufgehoben für dich. Und dann freue ich mich, wenn ich dich wieder persönlich sehen kann und wir über Futsal philosophieren können und vielleicht auch an alle. Du bist dann, muss ich echt sagen, ein ziemlich umgänglicher und offener Typ, auch als Bundestrainer, den man immer wieder ansprechen kann und über Futsal philosophieren kann. Und wahrscheinlich, wenn jemand was hat, soll er dich wahrscheinlich auch ansprechen können.
Ne? Natürlich, wenn etwas ist, dann kann ich immer, natürlich, kann man immer sprechen. Wenn ich etwas tun kann dafür, dann mag ich das gerne.
Ich danke dir, Marcel.
Super, machen wir so. Guten Abend.
Wieder live. frei von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.